SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Heute ist der Tenor Julian Brigadier zu Gast im Studio. Herzlich willkommen, Herr Brigadier.
Hallo, grüß Gott.
Am Mikrofon begrüßt Sie außerdem Sabine Fallenstein. Wir haben ein Musikprogramm zusammengestellt, das natürlich nicht nur biografische Aspekte für diese Sendung reflektiert, sondern hoffentlich auch einen ganz anregenden und abwechslungsreichen Sonntagnachmittag verspricht, natürlich mit viel Vokalmusik. Wir schauen mit der ersten Musik gleich zurück in die Jugend, was ein bisschen witzig ist bei einem Sänger, Herr Brigadier, der gerade mal 33 ist. Da ist sogar die Kindheit noch nicht sehr, sehr fern. Wir schauen auch tatsächlich in die frühe Kindheit. Auch die erste Begegnung mit Oper, weil Musik, muss man sagen, ist ja im Hausbrigadier sicher von Anfang an, von Säuglingsalter an präsent gewesen.
Ja, ich konnte mich nicht entziehen.
Heißt das, dass Ihr Papa mit Ihnen Wiegenlieder gesungen hat oder Ihre Mutter?
Das heißt, dass eigentlich jeder irgendwie was mit dem Singen anfangen konnte. Die Großeltern, die Cousinen, die Tanten, die Onkels, die Geschwister und ich. Das war eine sehr klingende Welt.
Und dann ging es auch irgendwann mal in eine Oper.
Genau, mit 4 oder 5. Wahrscheinlich war kein Babysitter da, deswegen mussten wir mit, mein Bruder und ich. Mein Vater war in Gelsenkirchen am Haus engagiert und sang den Steuermann. Der fliegende Holländer ist jetzt nicht wirklich die beste Kinderoper, aber trotzdem ja so ein bisschen märchenhaft. Und es gab ein großes Schiff auf der Bühne, das habe ich sogar noch irgendwo auf der Festplatte gespeichert. Also war der fliegende Holländer meine erste Oper. Ich habe keine tatsächliche Erinnerung daran. Meine Mutter sagt, dass ich gebannt an der Brüstung stand im ersten Rang und dem gefolgt bin, dem Geschehen. Also der Steuermann ist ja irgendwann abgespielt, der hat ja nicht so eine große Rolle, der singt am Anfang sein Liedchen und dann noch das Trinklied. Das fand ich sicherlich toll, meinen Papa da auf der Bühne zu sehen. Ich sehe das auch jetzt bei meinem Sohn, ich habe 3 Kinder, der Älteste war schon 2, 3 Mal mitten in der Oper. Der ist Feuer und Flamme und mit dabei und muss weinen, wenn mir wehgetan wird und freut sich mit mir, wenn ich mich freue auf der Bühne. Das lebt man als Kind schon mit.
Wir haben jetzt eine Aufnahme, beziehungsweise Sie haben sich eine Aufnahme ausgesucht, die jetzt nicht Ihren Vater als Steuermann in Richard Wagners Der fliegende Holländer zeigt, sondern ein Idol Ihrer Jugend, aber eine ganz andere Stimmfarbe.
Ja, den Bassbariton Albert Domen habe ich mir ausgesucht. Der hat nämlich in den 90ern eine Produktion Don Giovanni gesungen mit meinem Vater als Ottavio. Und ich war von seiner Stimme und von seiner Präsenz und auch von der Rolle des Don Giovanni, das findet man als junger Kerl interessanter als den Ottavio. Das mag jeder junge Mann für sich selber entscheiden, warum. Ich wollte dann Bassbariton werden, ganz lange, bis ich 16, 17, 18 war und dann langsam klar wurde, nee, es ist halt nun mal doch der Tenor im Hals. Blieb Albert Domen so ein bisschen mein heimliches Idol oder heimlich, nee, ganz offen. Ich habe mir dann so ein Wagner-Porträt von ihm gekauft, wo er nicht nur Holländer singt, sondern auch Hans Sachs Fliedermonolog und Szenen von Amfortas. Und ich bin jetzt nicht wahnsinnig Wagner-affin und es war damals bei Albert auch noch nicht vorauszusehen, dass die Stimme diesen Weg nimmt. Aber auf mich hat es bleibenden Eindruck hinterlassen und deswegen ist das das erste Musikbeispiel, das wir hören, seinen Holländer-Monolog.
Albert Domen, der Bassbariton, sang den Holländer-Monolog »Die Frist ist um« aus der Oper »Der fliegende Holländer« von Richard Wagner und Marek Janowski leitete das Rundfunksinfonieorchester Berlin. Und Sie hören SWR 2 zur Person, heute mit dem Tenor Julian Brigadier. Herr Brigadier, seitdem Sie zum ersten Mal mit 4 oder 5 Oper gehört haben, ist viel Zeit vergangen. Mittlerweile stehen Sie selbst auf Opernbühnen. Nach einem Studium in Freiburg. Warum ausgerechnet Freiburg? Wollten Sie wegen des Lehrers dahin oder weil es weg war von zu Hause?
Das war eine Kombination aus beidem. Ja, es war schön weit weg von zu Hause. Das war ein Grund, klar, dass ich einfach weg wollte. Und dann gab es da eben einen Tenorlehrer, Reginaldo Pinheiro, der einen sehr guten Ruf hatte und dem ich vorgesungen hatte. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung bestanden. Ist ja eigentlich üblich, dass man sich als Gesangsstudent Anwärter bei ganz vielen Hochschulen anmeldet, weil meistens ja dieser Wunsch so groß ist, Gesang zu studieren. Bei mir war der gar nicht so groß. Ich war eher gemütlich. Ich habe schon viel gesungen in Chören und auch so ein bisschen solistisch. Ich habe mit 19 mein erstes Weihnachtsoratorium gesungen und dann so ein bisschen Mozart-Messen und Bach-Kantaten. Ich glaube mit 20 meinen ersten Matthäus-Passion-Evangelist, so ein bisschen blauäugig. Also mir war klar, dass ich singen möchte, aber noch nicht in welcher Form. Und habe deswegen in Frankfurt Schulmusikaufnahmeprüfung gemacht und die bestanden und war deswegen safe. Also einen Studienplatz hatte ich. Hedwig Fassbinder hatte zugesagt, dass er mich unterrichtet und damit war ich eigentlich ganz glücklich. Und dann kam aber doch der Wunsch, vielleicht wegzugehen. Und dann fiel die Wahl auf Freiburg, genau, yeah, wo ich dann von 2005 bis 2009 studiert habe.
Ist ja auch eine wirklich sehr schöne Stadt.
Ja.
Und davon abgesehen, dass Sie eben, wie gesagt, Schulmusik ins Auge gefasst hatten, ich glaube auch mal Klavier und Dirigieren oder so?
Ja, Klavier, das hätte mein Klavierlehrer, den ich als Kind hatte, ganz gerne gesehen. Den habe ich heiß und innig geliebt. Ich hatte Unterricht von 6 bis 12. Und als ich dann 12 war und technisch so weit fortgeschritten, dass er das Gefühl hatte, er könne mir nichts mehr beibringen, technisch, sagte er, ich müsste den Lehrer wechseln. Und zwar am besten als Jungstudent an eine Hochschule gehen und da dann direkt schon die Füße in die Tür bekommen. Und ich habe da so dermaßen zugemacht, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, bei jemand anderem Klavierunterricht zu bekommen als bei Fredi Klinger, so hieß er, aus Limburg-Offheim. Das war auch der Klavierlehrer meiner Cousinen und Cousins und meines Bruders und meiner Schwester.
Der Familienklavierlehrer.
Der Familienklavierlehrer, genau. Im Hauptberuf Gymnasialmusiklehrer und eigentlich ein ganz toller Jatzer. Und ich wollte eigentlich auch immer gerne jatzen können auf dem Klavier, habe aber nicht eingesehen, dass man dafür echt üben muss und dass man 2-5-1-Verbindungen und einfach so richtig wie Generalbassstudium betreiben muss. Und habe dann einfach das Klavier sein lassen. Ich habe für mich immer noch viel gespielt, auch nächtelang irgendwelche Schubert-Liederbänder durch, dann als ich 14, 15 war. Aber Klavierstudium, das war für mich auch klar, dass es nicht mein Medium ist, weil ich nie gerne geübt habe. Und beim Klavier, wenn man nicht gerne übt, sondern lieber nur spielt und so ein bisschen huddelt, kommt man vielleicht nicht ganz so weit. Beim Singen auch nicht, habe ich dann später feststellen müssen. Aber Klavierstudium kam nicht in Frage. Das Dirigierstudium, ja, Generalbass. Das hätte mich sehr gereizt, jetzt in der Rückschau dirigieren, studieren und diese Kapellmeisterlaufbahn, das ist, glaube ich, ein ziemlich hartes Brot. Also wenn dann den Peter Schreierschen Quereinstieg irgendwann.
Das liegt Ihnen ja noch offen in der Zukunft.
Genau, das, aber auch nicht als Maestro, Dirigent, der eine Chefstelle bei einem Orchester hat, da wäre ich nicht für gemacht. Ja, eher als Primus inter pares mit Gleichgesinnten.
Und Musikwissenschaft war, glaube ich, auch mal eine Option. Da können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen, weil Sie haben ja Pantarei gegründet, was ja so ein bisschen in diese musikwissenschaftliche Richtung natürlich geht.
Ja, ja, das war immer schon ein Steckenpferd. Also während des ganzen Studiums habe ich die Musikwissenschaftsvorlesung, die ich besucht habe, weil ich sie besuchen musste natürlich, die habe ich sehr genossen.
Im Gegensatz zu vielen Kommilitonen von Ihnen.
Genau, richtig. Und habe mich auch auf meine Prüfungen, das war 2 Themen, Johannespassion und das zweite war Korngold. Interessanterweise, da kommen wir nämlich, hey, was genau für eine gute Brücke. Also ich habe tatsächlich, weil ich da schon wusste, zu dem Zeitpunkt dieser Prüfung, ich gehe ins Engagement nach Frankfurt und meine erste Premiere dort wird sein, die Tote Stadt, habe ich mir Korngold als Musikerpersönlichkeit ausgesucht. Und neben Johannespassion als Werk des Barock, da ging es dann auch um das Formenhafte von dieser Musik und dramaturgische Sachen und musikhistorisch, wo das Ganze herkommt. Bei Korngold ging es um die Person, um das Wunderkind und um die Oper Tote Stadt eben auch. Und das hatte ich damals eben wirklich bewusst gewählt, um mich auch auf die Oper vorzubereiten. Das tue ich bis heute so, dass ich mich möglichst intensiv auf die Stücke, die ich vorzubereiten habe, einlasse. Und zwar nicht nur in sängerischer Hinsicht, sondern eben auch in musikhistorischer Hinsicht.
Mhm. Ja. Also Quellenstudium und
ja, sofern das geht. Das geht ja glücklicherweise im Internet heute sehr, sehr gut. Man kann nicht nur Partituren im Internet anschauen, sondern auch Autographe von Schubert-Liedern oder ganz viele Sekundärquellen und Rezensionen aus der Zeit der Uraufführung, das findet man alles glücklicherweise, ohne sich groß in Bibliotheken begeben zu müssen, wofür ich die älteren Generationen heiß und innig bewundere, dass sich Musiker wie Gustav Leonhardt oder Nikolaus Harnoncourt oder René Jacobs tagelang in Bibliotheken gesetzt haben, um da Autographe zu wälzen.
Sie haben es erwähnt, das erste Engagement, wobei man sagen muss, das erste und das einzige auch, war an der Frankfurter Oper. Wie kam es dazu, dass Sie doch dann recht schnell ins Engagement gegangen sind?
Das war tatsächlich ein ganz, ganz großer Zufall. Ich kam dazu wie die Jungfrau zum Kinde. Ich habe Gesang studiert, aber nicht mit der Zielsetzung, Opernsänger zu werden. Dadurch, dass mein Vater seinen besonderen Weg hatte, mit zwar anfangs schon viel Oper, übrigens auch im ersten Engagement an der Oper Frankfurt, aber dann doch hauptsächlich Konzerte und Liederabende, stand es für mich gar nicht zur Debatte, dass ich, wenn ich Sänger werde, das anders mache, sondern dass ich diese Vielseitigkeit mir bewahre. Und bei der Oper hatte ich immer schon das Gefühl, dass das ein Metier ist, das einen ganz gerne auffrisst und vereinnahmt, wenn man sich darauf einlässt. Deswegen habe ich so ein bisschen Abstand davon gehalten. Habe zwar interessanterweise 2007 schon die erste Opernproduktion gesungen, semiprofessionell an der Theaterakademie in München als Gast am Prinzregententheater und war dann 2008 in der Akademie des Festivals von Aix-en-Provence. Und auch da wurde mir direkt eine Opernrolle angetragen in einer Heidenoper, L'Infedeltà de Lusa. Aber wie gesagt, alles nicht erstrebt, sondern hat sich glücklich gefügt. Und bei einer konzertanten Aufführung einer Gluck-Oper, Ezio, im Theater an der Wien, da sang ich eine kleine Rolle. Bernd Löbe saß im Publikum, der Intendant der Oper Frankfurt, auch noch heute, kam danach auf mich zu und sagte, kommen Sie doch zu mir ins Ensemble. Und ich sagte, aha. Und meine Agentin, die auch im Konzert war, preschte sofort vor und sagte, ja, ja, das besprechen wir dann. Und das dauerte 3-4 Wochen, dann war klar, dass ich ab der nächsten Spielzeit an die Oper kommen soll. Das habe ich dann gemacht. Heute sage ich leider direkt, ich hätte gerne noch ein Jahr gewartet. Einfach um noch technische Sachen ein bisschen zu festigen und ein bisschen mich darauf vorbereiten zu können, weil die Erwartungshaltung, wenn man als Ensemblemitglied an so ein Opernhaus kommt, ist dann schon, dass man bereit ist. Ich habe zwar einen Fachvertrag gehabt, sprich keinen Anfängervertrag mit 70 bis 90 Abenden, sondern einen Fachvertrag mit 30, 35 Vorstellungen und ausgewählte Partien. Aber trotzdem war die Erwartungshaltung so, dass ich ab der zweiten Spielzeit ins Repertoire einsteige und da Belmonte, Ferrando, Tamino und so weiter einfach abliefere mit meinen 26. Und das konnte ich nicht. Das wurde dann recht schnell klar. Man fand dann trotzdem Beschäftigung für mich, für diese 4 Jahre, die ich dort engagiert war. Ganz tolle Produktionen gemacht, sowohl Wiederaufnahmen wie Billy Budd, das werde ich nie vergessen, eine ganz tolle Produktion von Richard Jones, tolle Barockopernpremieren und im Repertoire schon dann auch Tamino. Als erstes eben, was ich vorhin erwähnte, bei meiner Musikwissenschaftsprüfung, Korngolds Tote Stadt. Ein Stück, das ich gar nicht kannte. Klaus-Florian Vogt sang den Paul und ich durfte den kleinen Victorin singen, wobei es schon eine anspruchsvolle Partie, vor allem liegt sie sehr hoch. Und hatte da auch heftig mit zu kämpfen, aber es war vor allem toll, in dieser ersten Produktion diesen Vollprofi Klaus-Florian Vogt auf der Bühne beobachten zu können. Das ist ja das Tolle bei großen Opernhäusern, die internationale Kontakte haben zur Sänger- und zur Dirigentenwelt, dass man da echt tolle Künstlerpersönlichkeiten kennenlernt. Nicht, dass man das auf Landesbühnen oder kleineren Bühnen in Deutschland nicht auch kennenlernen würde, aber jemand, der so in der Öffentlichkeit steht wie Klaus-Florian Vogt und dann so professionell und so kameradschaftlich sich in Opernproduktionen verhält, das war echt toll zu erleben.
2009 hatten Sie quasi Ihre erste Premiere dann auf einer Opernbühne als professionelles Ensemblemitglied. Und da ist Ihnen, glaube ich, was passiert, haben Sie mir
erzählt? Ja, ich hätte fast verpasst. Ja, ich lebte damals in Aschaffenburg mit meiner Frau, die im Referendariat war. Bin zeitig los, Premiere 18 Uhr, wollte mit dem Zug fahren 3 Stunden vorher und der hatte eine Stunde Verspätung. Und dann dachte ich mir, nur 2 Stunden vorher da sein, reicht zwar noch, aber ist mir doch ein bisschen knapp. Aschaffenburg-Frankfurt dauert eine 30 Minuten für denjenigen, der sich im Main-Gebiet nicht so gut auskennt. Habe mir ein Taxi genommen, das habe ich mir geleistet und dann war eine Vollsperrung auf der A3. Und zwar genau zwischen 2 Ausfahrten und es führte kein Weg raus. Es wurde 16:30 und es wurde 17 Uhr und wir standen immer noch und ich rief im KBB an und sagte, die Kacke ist am Dampfen, ich stehe auf der Autobahn, der Hessische Rundfunk hat die Aufführung live gesendet und Victorin kommt zwar erst so nach einer 3/4 Stunde auf die Bühne, aber ich musste als Gaston ein kleines Lied aus dem Off singen, das kommt nach 20 Minuten ungefähr. Naja, ich wusste also, ich habe Grund nervös zu sein und zum Glück hat die KBB-Mitarbeiterin Bettina Wilhelmi sehr, sehr cool reagiert und gesagt, ja, das wird schon klappen. Ich weiß nicht, was im Hintergrund los war, bis heute nicht. Ich weiß nicht, ob Bernd Löbe davon überhaupt was erfahren hat.
Wenn nicht, hört das jetzt.
Ja, ich hoffe nicht. Genau, also es war echt knapp. Um 5:30 bewegte sich dann der Verkehr wieder und um 5:45 war ich an der Oper.
Das haben die Premierengäste damals nicht geahnt,
das war echt übel.
Kurz auf knapp kam. Genau. Aber auch so eine Erfahrung gehört zum Leben eines Sängers. Sie reisen ja jetzt sehr, sehr, sehr viel und haben sicher vielleicht nicht mit solch gravierenden Verspätungen, aber sicher auch mit Problemen zu kämpfen.
Ja, also hier Klopf auf Holz. Bisher ist noch nichts Schlimmes passiert. Also ich kam schon mal sehr knapp zu einer Matthäus-Passion nach Budapest oder wir alle gemeinsam auf Tour letztes Jahr von Paris nach Budapest und der Flug hatte 2 Stunden Verspätung und es war dann noch Zeit für eine kurze Dusche, aber mehr auch nicht. Das kommt schon vor.
Wir hören jetzt in dieser Produktion aus Frankfurt mit Sebastian Weigle am Pult und dem Frankfurter Opernhaus und Museumsorchester aus der Toten Stadt von Erich Wolfgang Korngold. Das Ensemble Schäume, tolles Tänzerblut. Natürlich dabei Julian Brigadier, aber auch Tatjana Pawlowskaja, Michael Notsch, Anna Rieberg, Jenny Karlstedt und Hans-Jürgen Lazar. Ein Ausschnitt aus der Oper Die Tote Stadt von Erich Wolfgang Korngold in einer Produktion der Frankfurter Oper. Sie hörten das Frankfurter Opernhaus und Museumsorchester unter der Leitung von Sebastian Weigle. Und meinen heutigen Studiogast hier in der Sendung SWR 2 zur Person, Julian Brigadier, der damals den Gaston und den Victorin sang. Und außerdem Tatjana Pawlowskaja, Michael Notsch, Anna Rieberg, Jenny Karlstedt und Hans-Jürgen Lazar in diesem Ensemble Schäume, tolles Tänzerblut. Ja, Herr Brigadier, da war sozusagen der Damm gebrochen, gleich nach dem Studium ein Engagement an der Frankfurter Oper. Es sah eigentlich so aus, als ob Sie tatsächlich Opernsänger mit Leib und Seele werden würden. Sie sind immer noch Opernsänger, auch mit Leib und Seele sicher, aber ja. Sie machen noch sehr, sehr viel anderes. Und Sie haben sich dann damals entschlossen, 2013, das Engagement wieder zu verlassen und auch kein neues anzunehmen. Sie sind seitdem frei.
Richtig.
Ja. War das eine gute Entscheidung für Sie?
Das war die einzig vernünftige Entscheidung, aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist eben meine vielfältige Tätigkeit und auch meine vielfältigen Interessen im musikalischen Leben. Und dass ich mir ganz gerne meinen Kalender selber einteile und nicht nur reagieren kann. Es gab einfach in den letzten beiden Jahren meines Vertrages in Frankfurt die Fälle, dass ich während der Passionszeit eine Opernproduktion machen sollte oder vor Weihnachten. Und das sind Zeiträume, die sind mir aus verschiedenen Gründen sehr, sehr wichtig, weil ich einfach sehr gerne Weihnachtskonzerte und Passionskonzerte singe. Mhm. Dann gab es ja in der Kommunikation zwischen dem Opernhaus und mir Ecken und Kanten, die sich nicht ausräumen ließen. Ja, ich hätte gerne noch ein, zwei Fachpartien an der Oper Frankfurt gesungen, die wollte man mir aber nicht geben und hat es aber mir gegenüber nie klar kommuniziert, sondern ich wurde dann vor vollendete Tatsachen gestellt und hatte nicht die Chance, mich dafür richtig nochmal einzusetzen, ja, auch für das Haus einzusetzen, was ich sehr gerne getan hätte. Gerade weil Frankfurt meine Geburtsstadt ist und weil mein Vater da angefangen hat. Also es ist nicht nur, dass ich karrieregeil gewesen wäre und eine Titelrolle an der Oper Frankfurt singen hätte wollen, um dann da die große Karriere zu starten. Nein, ich wollte tatsächlich als Mannschaftsmitglied an dieser Oper wirken. Und das hat man mir vielleicht so ein bisschen verwehrt. Dann kam hinzu, dass auch privat, 2009 habe ich geheiratet, 2011 kam unser erstes Kind und wir mussten nicht unbedingt in Frankfurt leben bleiben. Und als Freiberufler kann man frei wählen, wo man leben möchte. Und das haben wir dann auch getan. Also es war so eine Kombination aus dem Wunsch, woanders zu leben und auch aus diesem größeren, selbstbestimmten Künstlerleben, das man als Freiberufler genießen kann.
Und Sie haben das auch in dem Sinne genutzt, dass Sie jetzt mittlerweile sich in München ja oder im Münchner Umland verwurzelt haben.
Genau.
Da wohnen Sie jetzt.
Richtig,
mit Ihrer
Familie? Ich wohne im Tölzer Land, in einem kleinen Weiler mit Pferdehof und wenigen Häusern und vielen Kindern. Das würde einer festen Ensemblezugehörigkeit in München zum Beispiel nicht im Wege stehen. Ich bin auf eine Professur berufen worden an der Musikhochschule in München. Auch dem steht das glücklicherweise nicht im Wege, weil ich sehr gut pendeln kann. Da haben wir es glücklich getroffen als Familie und auch ich als Künstler habe es sehr glücklich getroffen. Bin auch froh, dass ich zu vielen Münchner Kulturinstitutionen gute Kontakte habe oder ich da gefragt bin, sei es beim Bayerischen Rundfunk, beim Chor oder bei den Orchestern, sei es beim Münchner Kammerorchester, sei es bei Liederabendveranstaltern wie München Musik oder Hörtnagel. In der kommenden Spielzeit bin ich zum ersten Mal bei den Münchner Philharmonikern und habe letzten Sommer mein Debüt gegeben an der Bayerischen Staatsoper. Also auch das hat sich sehr glücklich gefügt, dass ich auch von zu Hause aus arbeiten darf. Das macht mir Spaß, da ich da, das habe ich vorhin angesprochen, beim Opernengagement, ich bin, auch wenn ich natürlich als Sänger und als Künstler sehr egozentriert arbeite, von der Natur her ein sehr starker Teamplayer. Das merke ich jedes Mal, wenn ich eine Opernproduktion singe. Das merke ich jedes Mal, wenn ich mit der Gruppe unterwegs bin. Ja, ich bin kein Ego-Shooter. Auch wenn ich auf der Bühne es sehr genieße, im Fokus zu stehen und auch gerne tragende Partien übernehme und zum Teil dann die Rampensau geben kann, aber im Großen und Ganzen sehe ich mich wirklich als Mannschaftsmensch, als gruppenfähiges Individuum. Ich bin da sehr gelassen, sowohl was meine Arbeit an der Musikhochschule angeht und auch was meine Gesangskarriere angeht. Ich bin nicht übertrieben ehrgeizig, ich bin sehr fleißig und ich erwarte von meinen Studenten, dass sie sich mit Engagement in dieses Studium hineinwerfen. Was nicht meint, dass sie jeden Tag 5 Stunden singen müssen oder 3 oder auch nur 2. Aber es bedeutet, dass sie sich im Klaren darüber sein müssen, wie glücklich sie sein dürfen, dass sie einen Studienplatz haben. Mhm. Nicht bei mir, sondern überhaupt für Gesang. Wie glücklich sie sein dürfen, das vielleicht als Beruf ausüben zu können später mal. Das ist ein so, so toller Beruf. Auch wenn er große Herausforderungen ans Familienleben, ans Privatleben stellt, ist das für mich, sage ich heute ganz klar, der einzige Weg gewesen, das so zu machen, wie ich es gemacht habe.
Ich glaube, man kann so sagen, eine ihrer ganz großen Lieben gilt der historischen Aufführungspraxis, auch der authentisch informierten Aufführungspraxis. Mhm. Und in diesem Sinne haben sie auch sehr viel mit Dirigenten aus diesem Bereich zusammengearbeitet. Ja. Also zum Beispiel mit René Jacobs haben sie, glaube ich, auch eine CD gemacht, mhm, wenn ich mich recht entsinne, Entführung aus dem Serail. Mhm. Und eben auch mit Christophe Rousset, dem Cembalisten und Dirigenten mit seinem Ensemble Les Talents Lyriques.
Richtig.
Auch eine CD. Mhm. Erzählen Sie mal ein bisschen was zu Saïs.
Saïs ist die zweite sogenannte Haute Contre-Partie, die mir angetragen wurde. Die erste wurde mir anvertraut schon während meines Engagements in Frankfurt. Es war das erste Mal, dass ich mit diesem Stil und mit dieser Musik in Berührung kam. Das war Jason in Charpentier's Médée. Und es gab während dieser Produktion, das muss ich kurz erzählen, ein Missverständnis mit dem Stimmton. Das Orchesterbüro dachte Barockmusik, okay, wir engagieren die Gastbläser wie immer, die ihre Instrumente in 4/15 Hertz mitbringen und die waren dann engagiert. Dann mussten wir diese ganze Oper einen Halbton zu hoch singen. Da wäre eigentlich 3/92 Hertz richtig gewesen und das stellte mich vor eine ziemlich große Herausforderung, weil ich die sowieso schon hochliegende Partie, die musste ich wie gesagt einen Halbton zu hoch singen. Das war ein ziemlicher Krampf, hat aber Spaß gemacht und der Assistent der damaligen Produktion, Stéphane Fuget, der vermittelte mir dann ein Vorsingen bei Christophe Rousset. Und dann kam als erstes eben die Einladung für diese konzertante Produktion der Oper Saïs von Rameau. Wir haben uns anhand dieses Projektes nonverbal wunderbar kennengelernt. Und ich bin so froh, dass ich mit ihm seitdem, das war wie gesagt 2011, regelmäßig Projekte mache. Also ich bin sehr froh über solche künstlerischen Freundschaften. Sie erwähnten vorhin René Jacobs. Mit René arbeite ich schon seit 10 Jahren zusammen. Wir haben, als er noch Leiter der Innsbrucker Festwochen war in Innsbruck, haben wir das erste Mal gemeinsam musiziert. Ein weiterer Musiker, mit dem ich schon langfristig zusammenarbeite und auch verschiedene Projekte realisiert habe, ist Philippe Pierlot aus Belgien, ein Gambist und auch Leiter seines Richard Carr-Konsorts. Das war der erste, der mir die Tenorpartie in Bach-Kantaten anvertraut hat. Da war ich gerade noch 20 und seitdem verbindet uns eben auch etwas. Mehr als nur das gemeinsame Musizieren, sondern eine künstlerische Partnerschaft über Jahre hinweg. Das ist immer schön und es ist vor allem bezeichnend, dass das Vertreter der historischen Aufführungspraxis sind.
Charme de cœur, oh, monsieur.
Das war Charme des Coeurs Ambitieux aus der Oper Saïs. Pastoral Héroïque heißt das ja eigentlich ganz richtig, von Jean-Philippe Rameau. Und wir hörten L'Étalon Lyrique unter der Leitung von Christophe Rousset. Und der Solist war Julian Prégardien in der Titelrolle Saïs. Herr Prégardien, wenn wir jetzt gerade beim Französischen sind, Französisch singen ist schwierig.
Ja, aber toll. Sag ich, weil ich die Sprache so liebe. Am schwierigsten bisher fand ich Englisch. Beim Französischen, die Ebenen von Sprache und Musik, gerade in der französischen Barockmusik, sind ebenbürtig. Die Schönheit der Sprache wird durch die Schönheit der Musik nicht nur verdoppelt, sondern potenziert. Das heißt, es ist ein ganz, ganz hoher ästhetischer Anspruch, den ich ansonsten nicht bei so viel Musik finde, die textbasiert ist. Ja? Mhm. Es ist manchmal ist die Stimme an sich im Vordergrund oder die Textdeklamation im Vordergrund. Hier ist es eine Einheit, die ich ansonsten tatsächlich nur bei Rezitativen von Johann Sebastian Bach finde, wo Psychologie, Situation, Hässlichkeit oder Schönheit von Worten, Affekte im Sinne von Intervallstruktur, Harmonik, Instrumentation, jetzt natürlich, wie wir eben gerade gehört haben, durch die Oboen, die Flöten, hat man direkt einen wahnsinnig weichen, pastoralen Klang. Genau, das finde ich, wie gesagt, bei Rameau oder auch bei Lully, auch wenn das ja Musik ist, die 60, 70 Jahre älter ist, schon angelegt. Und eben auch bei Bach-Rezitativen. Deswegen, meine Beschäftigung mit der französischen Barockmusik hat meine Art und Weise, wie ich Bach-Rezitative singe, beeinflusst.
Und das ist auch wieder das Stichwort sozusagen, das uns so ganz langsam schon die nächste Musik erahnen lässt. Aber bis dahin, Herr Prégardien, möchte ich ganz gerne nochmal mit Ihnen über dieses, was Sie eben schon angesprochen haben, die Rhetorik in der Musik, die Bedeutungsebenen, die verschiedenen symbolhaften Bezüge, die gerade Johann Sebastian Bach immer wieder in seine Musik einfließt, die ja sehr schwer nachzukonstruieren sind. Also was uns heute wahrscheinlich noch abgeht, was wir noch gar nicht genau wissen, wo er was reingeschrieben hat, was wir nicht entdeckt haben, obwohl Musikwissenschaftler seit Generationen daran rumrätseln, ist total spannend. Und die Matthäus-Passion ist natürlich ein Werk, das sowieso eine Dimension hat, die sehr schwierig zu erfassen ist, ja. Auch als Interpret.
Ja, ich bin froh, dass ich als Interpret jetzt erstmal nur damit befasst bin, die Evangelistenpartie vorzustellen und nicht die Gesamtleitung zu haben. Bei so einem Werk wie der Matthäus-Passion, da Verantwortung zu übernehmen, puh, das ist schon echt eine große Herausforderung. Ich bin mit der Matthäus-Passion natürlich schon früh in Kontakt gekommen, ja, übers Hören. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Konzert im Konzertgebouw Amsterdam, wo mein Vater Evangelist sang und Ricardo Chailly leitete das Konzertgebouw-Orchester. Und die Petrus-Szene, wenn Petrus Jesus verleugnet, dann kommt dieser gesanglich sehr anspruchsvolle Part und ging heraus und weinete bitterlich, es geht bis zum hohen H. Und dann setzt Erbarme dich ein mit der Solovioline. Das ist nicht von dieser Welt. Als Interpret das singen zu dürfen, ist nicht nur großes Glück, das ist der Wahnsinn. Weil, und das ist interessant, wenn man als Sänger auf der Bühne steht, wir haben im Verlauf der Sendung schon mal über das Reflektieren gesprochen. Das geschieht selbst während des Singens. Während des Singens passiert es manchmal, dass man ganz wundersam außerhalb sich selbst steht und das betrachten kann, was man gerade von sich gibt. Bei solcher Musik, da ist das so ein Fall. Da tut es mir wahnsinnig gut, wenn ich das gar nicht wirklich selber singe, sondern wenn ich singen lasse. Ja, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber das ist mein Ansatz für solche großen Passagen innerhalb der Passionen. Anderes Beispiel ist in der Johannespassion die Szene, wo Jesus mit seiner Mutter und seinem Lieblingsjünger spricht, am Kreuz hängend und sagt, siehe, das ist dein Sohn, siehe, das ist deine Mutter. Das kann ich gar nicht interpretieren. Was soll ich denn dazu sagen, bitteschön? Wer bin ich denn? Auch deswegen informiere ich mich wahnsinnig akribisch, um dann möglichst frei zu sein, möglichst offen zu sein und nicht so viel von meiner eigenen Persönlichkeit damit reinzugeben, sondern möglichst, und es hat nichts mit Authentizität zu tun, sondern fast naiv und unschuldig an diese Musik ranzugehen, und dabei zu hoffen, dass die Größe am besten zum Tragen kommt. Und Bach-Rezitative, ich habe schon mal eine Vervollständigung der Markus-Passion gesungen. Und es hapert nicht an den Arien oder an den Chorstücken, es hapert an den Rezitativen, weil die ja eben gerade nicht überliefert sind. Man kann damit Parodieverfahren, nennt man das, wenn man einen vorhandenen Text auf die Musik von einer anderen Arie draufsetzt, was Bach auch selber regelmäßig gemacht hat. Das kann man bei der Markus-Passion auch anwenden. Man kann Auszüge aus der Trauerode nehmen und aus anderen Kantaten. Das passt gesangsmetrisch und auch von den Affekten her sehr gut. Aber es gibt eben keine Rezitative. Und Rezitative zu komponieren im Bach-Stil geht nicht. Kann kein Mensch der Welt. Genauso wie jede Vervollständigung der C-Moll-Messe von Mozart, ja, oder des Mozart-Requiem nie das ist, was Mozart sich dabei gedacht hat. Den Anspruch haben wir auch gar nicht. Aber genauso wie ich auch nicht den Anspruch habe, wenn ich ein Schubert-Lied singe, dass es so klingt, wie Johann Michael Vogel das gesungen hat. Aber trotzdem interessiert es mich, dass Johann Michael Vogel Verzierungen gesungen hat bei Schubert-Liedern oder dass Pauline Viardot Verzierungen gesungen hat bei Schumann-Liedern. Und Clara und Robert Schumann oder Franz Schubert diese Interpreten als Freunde geschätzt haben, als Gleichgesinnte, als gleich wichtige Medien für ihre Musik. Und das ist mir als Interpret wichtig. Das hat jetzt wiederum nichts mit Bach zu tun, aber es geht mir nicht um Authentizität oder es geht auch meiner Kaste von historisch informierten Sängern und Musikern nicht um Authentizität, sondern es geht vielleicht um ein möglichst großes Maß an Wissen, an Informationen, aus dem sich eine möglichst große Freiheit der Interpretation ergibt. Das klingt alles wahnsinnig philosophisch, aber Musik und Philosophie, die sind nicht so weit voneinander weg. Und jetzt kommen wir wieder zum Rätselhaften bei Johann Sebastian Bach, dass wir kaum einen Komponisten kennen und nicht kennen wie Johann Sebastian Bach. Man weiß, wie viele Kinder er hatte und dass auf einer seiner Manuskripte ein Kaffeefleck war oder ein Rotweinfleck und man kennt eine Rotweinrechnung und diese ganzen Anekdoten, aber ansonsten kennen,
Menschen,
wir, kennen wir fast nichts.
Ja, richtig, den kennen wir nicht.
Ja, und das ist ein Teil dieses Rätsels. Man weiß über Wolfgang Amadeus Mozart, wann er einen Pups gelassen hat. Und Johann Sebastian Bach hat uns ganz viele Rätsel da rein komponiert. Die Frage ist auch, wie bewusst er das gemacht hat oder ob ihm das, weil er so offen war für das, was er empfängt. Er ist ja auch nicht nur ein Schöpfer, sondern auch ein Empfänger als Komponist. Ob er wirklich wusste, was er da alles reingeschrieben hat, ist ja die andere Frage, die uns keiner beantworten kann. Ich bin auch gar nicht so sehr an der Antwort interessiert, aber die Fragen sind wahnsinnig wichtig.
Und so wichtig die Fragen sind, so wichtig ist, glaube ich, auch für Sie, wenn Sie jetzt von der semantischen Ebene in der Musik zunächst mal weggehen auf eine textlich, wirklich textlich gestaltete Ebene, dass Vokalmusik nicht nur von Schönklang eben geprägt ist, sondern dass, wenn es angesagt ist, wenn es passt, wenn es an der Stelle auch bei Liedgestaltung wirklich wichtig ist, dass Sie ins Brüchige gehen, was neuere, jüngere Interpreten sehr viel mehr machen, als man es früher gemacht hat natürlich. Ja. Das sind aber Dinge, die vielleicht so manchen Liedfreund oder vielleicht auch so manchen Freund der Matthäus-Version ein wenig verstören können, wenn er es zum ersten Mal hört.
Ja, auf jeden Fall. Ich erlebe das auch. Und zwar nicht nur im Dialog mit dem Publikum, die dann sagen, das ist aber extrem, was du da machst. Oder Leute aus dem Chor, die zu mir kommen oder aus dem Orchester und sagen, aber darf man das denn überhaupt? Und speieten ihn an. Das ist, man wirklich das Gefühl hat, da
speit was.
Genau, da speit was. Auf der anderen Seite auch bei einem Schubert-Lied, darf man das denn überhaupt so weit gehen? Das ist nicht nur das Publikum, sondern es sind auch Veranstalter, die da auf mich zukommen und sagen, ah, unser Publikum ist da aber was anderes gewöhnt. Es gibt tatsächlich Publikum und die möchte ich um Gottes Willen nicht verletzen und die möchte ich auch nicht tadeln dafür, dass sie sich einen Geschmack gebildet haben im Verlauf der letzten 50, 60 Jahre. Der Name Dietrich Fischer-Dieskau muss da fallen. Das ist einfach wirklich geschmacksprägend für eine ganze Generation von Konzertgängern, die Schubert-Lieder lieben. Das ist kein Geheimnisverrat, den ich betreibe. Graham Johnson hatte mich eingeladen für einen Liederabend im Mai 2018. Wollte er gerne einen Abend mit mir machen und hat aber in diese Nachricht mit reingeschrieben, dass er aber bei den Liedern, die er ausgewählt hat, denkt, dass es sich nicht anbietet, zu verzieren. Und ich habe ihn diesen Abend abgesagt, einfach weil ich mich ja nicht selber verraten kann. Natürlich ist Graham Johnson für mich eine tatsächliche Koryphäe dieses Genres. Und zwar nicht nur Franz Schubert, sondern der kennt sich ja aus. Mein Gott, kennt dieser Mensch sich aus. Ich kann ihn aber umso mehr bewundern, wenn ich nicht mit ihm gemeinsam musiziere.
Wenn das nicht passt einfach.
Ja, ich kann ja nicht aus meiner Haut raus. Und deswegen muss man sich eben darauf einstellen, dass wenn man eine Winterreise mit mir besucht, dass die eben weniger larmoyant ist, sondern sehr, wie stand neulich, da habe ich das in der Alten Oper gesungen, stürmisch. Woanders stand mal Werteresk. Das hängt auch mit meiner Jugend zusammen. Ja, ich bin 33. Wenn ich in 10 Jahren eine Winterreise singe, dann klingt die bestimmt abgeklärter und wahrscheinlich auch weniger schreiend, als es heute der Fall ist. Aber ich muss es doch als heutiger Künstler präsentieren. Ich kann ja nicht jetzt schon versuchen zu klingen wie der 50-jährige Christoph Brigadier oder wie der 50-jährige Fischer-Dieskau. Das wäre doch dumm. Dadurch, dass es Veranstalter gibt, die Liederabende mit mir buchen, weil sie sich ausrechnen, dass da Menschen kommen, um das anzuhören, habe ich natürlich überhaupt erstmal das Glück, dass ich das präsentieren kann, ja, mein Credo, dass ich das auf die Bühne stellen darf, dass ich CDs damit produzieren darf, wo ich mein Credo zur Disposition stelle. Das ist ein Privileg und dessen bin ich mir sehr bewusst und ich bin mir auch sehr bewusst, dass dieses Privileg dadurch mit beeinflusst ist, dass ich den Namen trage, den ich trage, dass es ein Interesse gibt an dem, was ich tue. Ich bin mir aber im Einklang mit diesem Privileg bewusst, dass ich damit auch Verantwortung trage und dass ich mir es deswegen bewusst schwer mache und nicht bewusst leicht. Also meine erste CD, die ich aufgenommen habe, war eben nicht die schöne Müllerin oder Dichterliebe, wo man ganz wunderbar vergleichen kann, wie macht der das, wie hat der Papa das gemacht und wie macht er es wunderlich und diese ganze übliche, sondern ich habe Repertoire aufgenommen, das entweder noch nie ein Tenor aufgenommen hat, die Mädchenblumen von Richard Strauss. Ich habe die Ferne Geliebte aufgenommen, als erster Sänger, glaube ich, der Plattengeschichte mit Verzierungen. Ich habe eine sehr anspruchsvolle Wolf-Gruppe zusammengestellt, die ich den Sträußen gegenüberstelle. Und ich habe den Liedern von Beethoven, Lieder von Karl Maria von Weber gegenübergestellt. Da ist die einzige Aufnahme auf dem Markt, die es gibt, eine von Hermann Prey. Das heißt, ich mache es mir bewusst schwer und fahre damit sehr gut.
Kommen wir nochmal zu Bach zurück. Apropos CD, das machen Sie demnächst auch, die Matthäus-Passion, glaube ich, 2019.
2019 mit dem Bach-Kollegium Japan und Herrn Suzuki.
Das wird bestimmt spannend für Sie. Wir hören jetzt eine Aufnahme mit La Cetra Barockorchester Basel unter der Leitung von Andrea Marcon, mit dem Sie auch schon öfter zusammengearbeitet haben. Eine Konzertaufzeichnung aus Ansbach. Und Sie singen eine der Tenorarien aus der Matthäus Passion. Zuerst das Rezitativ »Mein Jesus schweigt zu falschen Lügen stille« und dann »Geduld, wenn mich falsche Zungen stechen«.
Mein Jesus schweigt zu falschen Lügen stille, um uns damit zu zeigen, dass sein erbarmensvoller Wille vor uns zum Leiden sei geneigt und dass wir in der gleichen Pein ihm sollen ähnlich sein und in Verfolgung stille schweigen.
Ich glaube, das musste sein. Herr Brigadier, ein Teil aus der Matthäus-Passion. Wir hörten, mein Jesus schweigt zu falschen Lügen stille, das Rezitativ und die darauffolgende Arie Geduld, wenn mich falsche Zungen stechen, in einer Konzertaufnahme aus dem Jahr 2013 aus Ansbach mit La Cetra Barockorchester Basel unter der Leitung von Andrea Marcon und eben mit Julian Brigadier, dem Studiogast in meiner Sendung heute SWR 2 zur Person. Bach-Evangelist, das ist, glaube ich, eine ganz tragende musikalische Rolle in Ihrem Leben, Herr Brigadier. Aber wenn wir mal zurückschauen, war da ganz früh auch nicht nur das solistische Singen bei Ihnen, sondern es war ganz früh auch das Erlebnis des Chores, der Gemeinschaft. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind ein total guter Teamplayer und fühlen sich auch als solcher. Vielleicht kommt das auch daher, dass Sie eben so lange auch in Ihrer Jugend in solchen Gemeinschaften gesungen haben. Als Wurzel der Limburger Domchor.
Genau, Limburger Domsingknaben und Limburger Domchor, also die Ensembles der Dommusik. Da bin ich groß geworden. Ich habe mit 7 angefangen zu singen, als Sopran, bis zum Stimmbruch. Ich kam recht früh in Stimmbruch mit 12,5. Leider. Vor allem deswegen auch leider, weil im folgenden Dezember geplant war, dass ich das Sopran-Solo im Weihnachtsoratorium singe, neben einem gewissen Christoph Brigadier als Evangelist mit Sigiswald Kölken und La Petite Bande. Das war schon veröffentlicht. Leider hat es nicht stattgefunden, da kam der Stimmbruch dazwischen. Und auch dann, nach dem Stimmbruch, ich habe erstmal 4 Jahre lang möglichst alles andere gemacht, außer singen, bin ich in den Limburger Domchor gerutscht über meine Familie, weil mein Cousin da sehr aktiv war. Er hat gesagt, komm doch mal mit, macht Spaß und es ist schöner als im Knabenchor, weil es da Mädels gibt. Jetzt kommen wir direkt zur Matthäus-Passion wieder zurück, weil das erste oder zweite große Werk, was wir aufführten, war Matthäus-Passion mit dem Limburger Domchor. Und wir waren nur 5 Tenöre. Das heißt, wir mussten immer hin und her. Wir haben beide ersten und zweiten Chor gesungen. Also ich bin dann direkt wieder mit dieser Musik in Kontakt geraten und zwar voll. Also mit dem Paulus von Mendelssohn, das Christus-Oratorium-Fragmente von Mendelssohn, Johannes- und Matthäus-Passion und Hamollmesse. Da habe ich alles im Chor gesungen.
Dieser Umgang mit Auftrittssituationen, mit Lampenfieber, wenn Sie sowas überhaupt kennen, weiß ich nicht. Ist das als Kind natürlich ganz anders? Als Heranwachsender wird man ja immer skrupulöser, als Erwachsener hat man noch mehr Skrupel vielleicht. Mhm. Aber hat das schon Ihnen sehr geholfen, dass Sie so früh da dran waren?
Ich erinnere mich, dass ich sehr nervös war früher, dass ich auch nicht ohne Emser Salz im Mund auftreten wollte. Das war wie eine Droge bei uns im Knabenchor. Genauso wie die Gummibärchen zur Belohnung nach der Chorprobe. Ich bin bis heute gummibärchensüchtig. Nein, aber zur Nervosität. Ich war als Knabe ziemlich nervös. Ich habe recht häufig aus dem Foré-Requiem des Pie Jesu gesungen. Mhm. Sei es in Konzerten des Chores als Solo-Einsprengsel oder auch als Gast. Und vor diesem ersten Pi hatte ich eine Heidenangst.
Das liegt aber auch sehr offen.
Ja, es liegt ganz offen. Ich glaube, es ist ein C, also kein wirklich hoher Ton. Aber trotzdem erinnere ich mich an diese Angst vor diesem Ton. Das hat sich aber heute zu 100% ins Gegenteil verkehrt. Ich bin eher unruhig, ich möchte auf die Bühne und ich möchte anfangen zu singen. Im Großen und Ganzen ist es Teil meines Selbstbewusstseins, meines positiven Selbstbewusstseins. Das klingt jetzt sehr fatalistisch, aber ich weiß, ich bin dafür gemacht, um da zu stehen. Es gibt nichts, was ich so gut kann. Ich mache sehr gute Pfannkuchen, aber singen kann ich doch noch ein bisschen besser. Nein, es gibt nichts, bei dem ich mich so wohl fühle, jetzt im beruflichen Umfeld und künstlerisch, wie wenn ich singe. Was unangenehm ist, sind so Partieanfänge wie Zauberflöte. Tamino rennt auf die Bühne und muss erstmal dieses zu Hilfe da schreien. Das ist unangenehm. Und dann liegt man ohnmächtig auf der Bühne und steht auf und singt die Bildnisarie. Das ist unangenehm, aber deswegen bin ich nicht sonderlich nervös. Also ich habe mich noch nie da weggewünscht. Das gibt's ja bei Kollegen häufiger, dass sie sich wirklich von der Bühne wegwünschen und dass sie nicht da raus wollen und dass sie Schweißausbrüche kriegen oder sich übergeben müssen vor Konzerten. Das gibt's. Es gibt da auch Hilfe gegen. Es gibt inzwischen ja ganz tolle Institute für Musikermedizin. In Freiburg, wo ich studiert habe, hat sich das während meines Studiums gebildet. Die machen da großartige Arbeit, weil sie eben sagen, dass dieser Künstlerberuf mit ganz, ganz großen Herausforderungen verbunden ist. Und da geht's noch nicht mal um das Privatleben, um das Unstete, sondern da geht's um diese Situation, um diesen Stress. Und da kommen wir jetzt zu einem weiteren interessanten Punkt, die Erwartungshaltung, dieses immer auf den Punkt kommen müssen. Ich traue mich auch Fehler zu machen auf der Bühne. Und ich traue mich ins Fettnäpfchen zu langen oder einfach mal auch über die Stränge zu schlagen auf der Bühne, weil ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die auch deswegen ins Konzert gehen, weil es live ist. Richtig. Und weil es Fehler haben darf, vielleicht sogar muss.
Risiken.
Oh, ja. Und weil, da kommen wir auch wieder zu einer Entwicklung der letzten 50, 60, 70 Jahre, Aufführungskultur von Musikwerken, auch von alten Musikwerken. Wir Interpreten müssen es ja bedauerlicherweise mit Aufnahmen vergleichen lassen, wenn wir live singen, wenn wir live spielen. Und das ist nicht Sinn der Sache. War es nie und soll es auch nicht werden. Wir dürfen Fehler machen. Nicht nur aus christlicher Perspektive, sondern einfach, weil es zum Musikmachen dazugehört, dass man ans Äußerste geht auch, dass man damit ein Risiko eingeht.
Felix Mendelssohn Bartholdy, ein Ausschnitt aus dem Oratorium Elias, das Terzett, hebe deine Augen auf zu den Bergen, unter der Leitung von Philipp Herwege, ein Konzertmitschnitt aus der Stuttgarter Liederhalle aus dem Jahr 1997 und es sang die Solistin des Chœur du Collegium Vocal und Chœur de la Chapelle Royale und dieses Terzett, Julian Prégardien, war ja auch in ihrem Leben durchaus bestimmend, immer mal wieder. Als Knabe am Limburger Dom hat man natürlich die Gelegenheit, nicht nur solche Oratorienwerke zu singen, sondern eben auch, wie Sie vorhin gesagt haben, ganz viel Bach, ganz viel große Musik. Was sehr erstaunlich ist, wie sehr diese kleinen Jungs, muss ich sagen, schon mit dieser großen Literatur konfrontiert werden. Dass da sehr viele hinterher dann den professionellen Sängerberuf ergreifen, finde ich, da ist ganz normal. Eigentlich ist es wie so eine Art Kaderschmiede für junge Sänger, die die Faszination so früh spüren und nicht mehr losgelassen werden.
Ich glaube, es gäbe keinen Rundfunkchor in Deutschland, wenn es keine Knabenchöre gäbe.
Richtig, das muss man sich mal vorstellen, die Bedeutung dieser Knabenchöre.
Und auch die ganzen A-Cappella-Ensembles, das große englische Vorbild, die Kingsingers, die kommen alle aus Knabenchören. Ja, und auch die deutschen Vokalensemble, Singapur zum Beispiel, ehemalige Regensburger. Dann gibt es die Prinzen, die ehemalige Thomaner. Da könnte man noch einige mehr Beispiele aufführen. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Musikwelt. Und diese flächendeckende Möglichkeit, Konzerte zu besuchen, das ist ja einzigartig auf der Welt. Dass es in fast jedem kleinen Dorf einen Kirchenchor gibt. die zumindest einmal im Jahr eine Orchestermesse aufführen oder zumindest einen Gottesdienst mitgestalten. Und da spreche ich auch ganz egoistisch. Ohne diese Kultur wird es mich nicht geben. Wird es meinen Vater nicht geben, wird es ganz, ganz viele Sänger nicht geben.
Also wirklich die Wurzeln sozusagen dieser europäischen Gesangskultur. Und weil es auch so wichtig ist, für Kinder zu singen, engagieren Sie sich ja auch für Projekte, die das fördern.
Ja, es gibt zwei Projekte, für die ich mich sehr einsetze oder eingesetzt habe. Das eine ist ein Singpatenprojekt namens Canto Elementar. Da bleiben wir in Limburg im Andenken an meinen verstorbenen Großvater. Der ist 2012 verstorben und war in Limburg sowas wie der Kulturpapst im Ehrenamt. Im Andenken an ihn habe ich ein Konzert organisiert, zusammen mit der Familie im Limburger Dom. Der Erlös dieses Konzertes, der fand an seinem Geburtstag statt, 15. April 2013, in Verbund mit weiteren Spenden, die ich akquiriert habe von Privatleuten und von Lions Club und Rotarier, haben wir dieses Singpatenprojekt Canto Elementar, wo ältere Menschen in Kleingruppen in Kindergärten gehen und mit den Kindergartenkindern traditionelles Liedgut singen. Das haben wir im Kreis Limburg-Weilburg an 4 Kindergärten initiiert. Inzwischen sehen sich die Kindergärten, ich habe selber 2 Kinder im Kindergartenalter, die sehen sich damit konfrontiert, dass sie es schwer haben, Lieder auszuwählen im Kindergarten, auf die sie zurückgreifen können. Mhm. Oder auch in der Grundschule. Die Grundschullehrerin meines größeren Sohnes sagt, sie hat nichts mehr, worauf sie zurückgreifen kann. Weder bunt sind schon die Wälder, noch der Mond ist aufgegangen, noch Winter AD oder ABC, die Katze lief im Schnee. Sie kann da nicht drauf zurückgreifen, weil die Kinder das im Kindergarten nicht kennengelernt haben. Mhm. Und das war bis zu den 60er Jahren noch anders. Dann gab es Reformen der Bildungspolitik und jetzt stehen wir heute davor. Natürlich sind das nicht die einzigen Gründe, man darf die 68er da jetzt nicht verdammen. Aber das hängt damit zusammen und dann auch familiäre Strukturen, die sich geändert haben. Und da können auch wir als Musiker im Elfenbeinturm was dafür tun, dass es in Zukunft vielleicht wieder besser wird. So. Und das ist das eine Projekt, eben Canto Elementar, für das ich mich einsetze. Und das andere ist, dass ich teilgenommen habe am Liederprojekt des SWR und des Karos Verlags und der Zeitstiftung. Und es gab verschiedene Rundfunkanstalten, die mitgewirkt haben. Aber federführend war der SWR und der Karos Verlag und vor allem der bewundernswerte Cornelius Hauptmann, Sängerkollege, die ein Liederprojekt sich ausgedacht haben mit Liederbüchern, Lieder-CDs, wo sich ganz, ganz viele tolle Sängerinnen und Sänger beteiligt haben. Ich durfte auch mitmachen mit 3-4 Liedern. Das ist ein wichtiges, enzyklopädisches Projekt, was nicht enzyklopädisch als Grundgedanken hat, aber was einfach aufzeigt, es gibt dieses Kulturgut und es lohnt sich, dafür einzusetzen, im Privaten wie auch in den Institutionen. Ich wollte noch auf eine Privatperson zurückkommen, die maßgeblich dazu beigetragen hat, dass dieses Projekt in Limburg finanziert werden konnte. Er ist inzwischen verstorben, Rolf Becker war das, aus Bayerbrunn bei München, der mit einer Privatspende dieses Projekt mit ermöglicht hat. Solche Menschen sind ungemein wichtig. Es bedarf, glaube ich, in einer Gesellschaft der Zukunft nicht nur das staatliche Wohlwollen dieser kulturellen Institutionen, sondern unbedingt auch private Initiativen. Und zwar auch von denjenigen, die nicht die zeitlichen Möglichkeiten haben, sich im Ehrenamt einzubringen, in Vereinen und so weiter, sondern dass finanzstarke Menschen sich nicht nur für Fußball und Sport einsetzen, das gibt es ja wahnsinnig häufig. In einer Gesellschaft der Zukunft befürchte ich, dass sich der Staat da immer weiter rausziehen wird, wie man jetzt auch an der Aufstellung der Ministerien sieht, dass die Kultur da jetzt nicht so wirklich einen großen Stellenwert hat. Genauso wie es, komme ich wieder zurück zu meiner Heimatstadt Limburg, wo es Überlegungen gibt, das Kulturamt zu schließen und der Abteilung für Event und Marketing einzuverleiben. So, ja. Und jetzt bin ich ein Privatmensch, der nicht über wahnsinnig viele finanzielle Mittel verfügt, aber Ideen hat. So, und in Limburg habe ich zum Beispiel vorgeschlagen, dass ich aus diesen Mitteln meines Vereines, den ich da gegründet habe, um dieses Singpatenprojekt durchzuführen, 5.000 Euro gebe und wir eine Erhebung machen in Limburg, was erwarten Menschen eigentlich von Kultur? Was ist für sie kulturelles Leben? Da gehört der Marktplatz dazu und die Kirche und da gehört ein Konzertleben dazu und irgendwelche natürlich Freizeitangebote und Events in Anführungszeichen. Aber es muss mal eine Erhebung gemacht werden, glaube ich, in diesen Kleinstädten, die sich ja da vor großen Problemen sehen in der Infrastruktur, wie überhaupt der Status quo ist. Ich habe gesagt, ich gebe 5.000 Euro. Und es kam nicht mal eine Antwort von der Stadt. Es kam keine Antwort. Ich sage als Privatmensch, das ist Geld, was ich privat erwirtschaftet habe, indem ich auf Menschen zugegangen bin, die mehr Geld haben als ich und sie gefragt habe, gebt ihr mir Geld für so ein Projekt? Und die haben das gemacht. So, und es ist da Geld übrig und ich möchte das gut einsetzen. Ich möchte es nicht für mich haben, sondern ich möchte damit einen Boden bereiten. Und eine Stadt wie Limburg-Weilburg, da kommt keine Reaktion auf dieses Angebot, ich gebe 5.000 Euro, ihr gebt dasselbe, wir machen was wirklich Gutes. Verstehe nicht, 5.000 Euro in einem Stadthaushalt, das ist doch nichts.
Dann kann es ja nicht nur an den Finanzen liegen, sondern dann liegt es an Priorisierungen oder an Interessenslagen oder an solchen Dingen.
Wie gesagt, ich habe nicht wahnsinnig viel Zeit, aber wann immer ich Zeit habe, dann setze ich mich für sowas gerne ein.
Wir bleiben musikalisch in Limburg mit Cantabile Limburg, einem tollen Männerchor.
Ein ehemaligen Ensemble der Limburger Domsingknaben, in das ich mangels Tenören, wie überall mangels an Tenören, reingerutscht bin, als ich 16 oder 17 war. Und recht bald stand da eine CD-Aufnahme an, im Frühjahr 2003. So, und da gab es ein Solo zu vergeben in dem schönen Lied »Liebling, mein Herz lässt dich grüßen«. Das war dann eher so ein Spiel. Jeder hat diese Zeile vorgesungen und dann wurde abgestimmt, wer das dann singen darf bei der Aufnahme. Bei den Bässen war es klar, da gab es den Michi Hoffmann, der eine wunderbare Stimme hat. Und bei den Tenören durfte ich dann eben da mich verewigen auf dieser HR-Platte. Der Hessische Rundfunk hat das aufgezeichnet. Und das ist de facto mein erstes großes Tenorsolo auf Platte.
Liebling, mein Herz lässt dich grüßen und dir sagen, wie gut ich dir bin. Liebling, mein Herz lässt dich grüßen, nur mich dir allein kann es glücklich sein.
Mein Herz lässt dich grüßen, für Männerchor a cappella, gesungen vom Männerchor Cantabile Limburg mit zwei wunderbaren Solisten, Michael Hofmann Bass und Julian Pregadien Tenor. Und letzterer ist heute bei mir im Studio zu Gast.
Jawohl, mir kullern fast die Tränen runter.
Ja, das ist bestimmt eine wunderbare Erinnerung an diese sehr schöne Zeit damals als Jugendlicher in Limburg, was ja schon wirklich so die Heimat war damals. Ne? Das kann man schon als Heimat.
Ja, und es ist vor allem richtiges Chormekka, dieses Limburg. Es gibt einen kleinen Vorort von Limburg-Lindenholzhausen, da gibt es die Harmonie und die Cecilia. Das sind zwei Männergesangvereine. Und die haben jeweils, glaube ich, 150 Mitglieder. Und die veranstalten gemeinsam, oder ich weiß nicht, ob die Harmonie das alleine veranstaltet, alle paar Jahre ein Chorfestival. Und dann kommen 10.000 Chorsänger nach Lindenholzhausen. Da werden Felder gerodet und Zelte aufgestellt. Und die veranstalten eins der weltgrößten Chorfestivals da, in Linnese-Hollese-Hause. Also Limburg ist tatsächlich nicht nur wegen der Dommusik, sondern auch wegen des großen Laienchorwesens. Ich glaube, das ist im ganzen mitteldeutschen Raum wahnsinnig ausgeprägt. So wie im bayerischen Raum eher die Blaskapellen, die Musikkapellen, so ist das bei uns daheim wirklich die Chöre. Ich bin so dankbar. Und ich kenne so viele Menschen, die ihr ganzes Leben lang Chor singen. Das ist deren Peer Group. Auch Beispiel Cantabile Limburg. Das ist ein ehemaliges Ensemble der Limburger Domsingknaben. Die waren zusammen im Internat. Das heißt, die singen seit mehr als 40 Jahren inzwischen zusammen. Und die gehen durch dick und dünn. Da gab es Krankheiten und Scheidungen und Affären und keine Ahnung was alles.
Der Chor blieb.
Und genau, der Chor blieb.
Also Limburg als nicht nur Wurzel und Quelle des Chorgesangs, sondern überhaupt diese Brigadiers, diese Familie, hat ja viele Sängerinnen und Sänger auch hervorgebracht. Auch solistisch, also nicht nur Vater und Sohn Brigadier, sondern auch die Cousine Julia Kleiter.
Ja. Eine wunderbare Sopranistin, die zwar nicht unseren Namen trägt, aber eben zur Hälfte auch die Pregadier-Gene, deren Vater ein totaler Opernnarr ist, schon seit Lebzeiten. Der ist ganz früh nach Pesaro gefahren, nach Bayreuth und hat Domingo und Pavarotti in Hamburg erlebt und in Berlin. Und also in den 70er Jahren hat er wahnsinnig viele Opern besucht und war aber auch Hockey-Nationaltrainer. Also Feldhockey und Singen sind so die beiden Antipoden in unserer Großfamilie.
Wir haben jetzt viel über Familie gesprochen und natürlich, denke ich, darf man keine Sendung dieser Art machen, wenn man eine Biografie beleuchtet, wenn man ein junges Sängerleben noch beleuchtet, ohne den professionell singenden Vater, der so erfolgreich ist und der einer der wirklich ganz, ganz großen oder der große deutsche Liedsänger seiner Generation ist, Christoph Brigadier, zu vernachlässigen. Also deshalb war, glaube ich, von Anfang an klar, dass wir
da... Ja, da lege ich auch Wert drauf sogar.
Genau,
einmal... Ich werde manchmal mitleidsvoll gefragt, oh Gott, wie ist es denn, wenn du immer drauf angesprochen wirst? Und sage ich, das ist das Normalste von der Welt. Natürlich gibt es Fragen, die nerven in dem Zusammenhang, aber seine Sängerpersönlichkeit und sein Wirken einen ganz großen Anteil von dem ausmacht, was ich heute von mir gebe. Das liegt ja auf der Hand. Nicht nur, weil er ein Sänger ist, sondern weil er mein Vater ist.
Wir haben Christoph Bregardien jetzt mit einem der 12 Lieder nach Gedichten von Justinus Kerner von Robert Schumann im Programm. Jetzt ist es ja so, dass der Vater nicht nur vielleicht Vorbild oder vielleicht auch in einer bestimmten Phase des Lebens eher Abschreckung war. Das muss man ja so sehen, das ist einfach normal. Ich denke, in einer ganz normalen Biografie, auch ohne, dass irgendwie sängerisch da Ambitionen oder auch Konkurrenzen entstehen, ist das auch so, dass der Vater in den Rollen wechselt. Mal ist man näher dran an ihm, manchmal muss man sich von ihm emanzipieren.
Ja klar, die Abgrenzung ist genauso wichtig wie das Nacheifern.
Genau, so
ist es. Und es gibt dann Phasen, auch jetzt schon zurückblickend in den letzten 15 Jahren meines tenoralen Lebens, wo das eine und das andere überwogen hat. Und die Abgrenzung hat die ersten Jahre natürlich vor allem im Vordergrund gestanden. Und inzwischen bin ich aber dann erwachsen genug, um auch sogar Ratschläge einzuholen teilweise. Andersrum funktioniert es nicht, klar.
Noch nicht, alles eine Frage
aber
der Zeit.
Das genau ist eine Entwicklung, die wir in diesem beruflichen Sinne ganz glücklich hinbekommen haben.
Und darauf wollte ich hinaus, jetzt sogar gemeinsame Projekte, wir werden nachher noch eins hören, aber auch gemeinsame Opernprojekte generiert werden.
Genau.
Das Monteverdi-Projekt.
Monteverdi-Projekt zum Beispiel, da gibt es eben Väter und Söhne in den Opern selber. Also Ulisse und sein Sohn Telemaco und Orfeo und sein Vater Apollo. Da fanden wir es doch naheliegend, das auf die Bühne zu bringen. Mit unseren beiden ja dann doch auch irgendwie verwandten Stimmen. Auch wenn wir anders singen und anders klingen, trotzdem sind die Stimmen verwandt und das hört man. Ohne dass wir das hätten inszenieren müssen. Auch hier wieder das Feedback vom Publikum ist ja bei sowas wahnsinnig wichtig. Ist nicht, oh Gott, jetzt geben sich die Brigadiers da die volle Brigadier-Dröhnung und beweihräuchern sich selber. Sondern nein, glücklicherweise ist die Rückmeldung, da passiert irgendwas, was man gar nicht beschreiben kann. Ja? Das rührt an, dass der Vater und Sohn gemeinsam auf der Bühne stehen. Das ist das eine. Das ist bei unseren Liederabenden auch der Fall. Und es gibt dem musikalischen Vortrag einfach eine andere Ebene, wenn die Stimmen irgendwie verwandt sind. Und wenn man das auch weiß und wenn man das sieht, das ist einfach ein künstlerisches Phänomen auch. Dann haben wir ein Idomeneo gemeinsam auf die Bühne gebracht, was ein heftiges Stück ist, was den Vater-Sohn-Konflikt angeht. Ja? Da soll der Sohn geopfert werden. Und man weiß nicht so ganz genau, ob der Vater das nicht vielleicht sogar akzeptiert, damit er an der Macht bleibt, dass der Sohn geopfert wird. Das ist ein Projekt, das wir mit Kent Nagano zusammen realisiert haben und Concerto Köln vor 2 Jahren. Also wir haben da einen ganz guten Weg gefunden. Ich hoffe, ohne dass es eben so wirkt wie bei so manchen musizierenden Sänger-Ehepaaren, dass das da im Vordergrund steht, sondern dass es künstlerisch reizvoll ist. Das hoffen wir. Und deswegen suchen wir die Projekte auch danach aus.
Jetzt hören wir zuerst mal Christoph Bregardien allein. Am Klavier Michael Gees, Stille Tränen von Robert Schumann. Christoph Bregardien sang Stille Tränen aus den 12 Liedern nach Gedichten von Justinus Kerner, Opus 35 von Robert Schumann. Am Klavier war Michael Gees und Sie hören die Sendung SWR 2 zur Person, heute mit Julian Bregardien. Und Julian Bregardien, jetzt frage ich mal, Sie haben gerade gesagt, dass das Verhältnis zwischen Ihnen und dem Vater jetzt mittlerweile auf einer sehr, sehr, sehr guten Arbeitsebene, menschlich ja sowieso, aber auf einer guten Arbeitsebene auch angelangt ist. Und wer hatte die Idee zu Father and Son, dieser CD, die dieses Verhältnis manifestiert?
Ich glaube, mein Vater, der hat den Wunsch natürlich gehegt, mit mir auf künstlerisch tätig zu sein. Wir haben schon recht früh angefangen, vielleicht zu früh, gemeinsam Liederabende zu geben. Ich meine 2007 oder 2008 in Freiburg, als ich da studierte. Und beim Bundeskongress Deutscher Gesangspädagogen. Ich will nicht wissen, was die Gesangspädagogen da hinterher beim Bier über uns geredet haben. Aber egal, ich als Vater würde meinen Sohn, glaube ich, nicht damit hinnehmen. Aber ich bin mir nicht sicher, vielleicht auch doch, ich weiß es nicht. Und dann waren wir in Schwetzingen recht früh, das war auch 2010. beim Festival und dann bei der Schubertiade und in Edinburgh beim Festival und an vielen anderen schönen Orten, im Neumarkter Reitstadel jetzt kürzlich und in der Kölner Philharmonie. Also wir haben Orte besungen, die mein Vater auch traditionell schon lange besingt. Und es war für mich, wir haben über Nervosität gesprochen früher im Gespräch, dieser Abend in Schwarzenberg bei der Schubertiade, das war schon ein bisschen grenzwertig. Also man muss sich vorstellen, wir beginnen unser gemeinsames Programm mit Mozart, Sehnsucht nach dem Frühlinge. Komm lieber mal und mache. Mein Vater singt die erste Strophe und das Publikum wartet drauf, dass ich die zweite singe. Und es wartet drauf, die mich ja vielleicht noch nie gehört haben, vielleicht meine CD. Und da mache ich den Mund auf mit zwar Wintertage haben, der zweiten Strophe. Und ich weiß genau, wie ich, also das weiß ich heute noch, wie ich mich fühlte am Ende der ersten Strophe und weiß, jetzt singe ich hier das erste Mal. Und zwar die zweite Strophe, nachdem mein Vater die erste Strophe gesungen hat. Da war ich nervös, zu Recht. Das war ein schöner Liederabend und wir machen das dieses Jahr auch wieder bei der Schubertiade in Hohenems diesmal, mit einem ähnlichen Programm. So, und die Programmzusammenstellung, die ist dann aber wirklich ausschließlich im Dialog entstanden. Mhm. Also da haben wir uns getroffen mit Michael und haben musiziert gemeinsam. Und erst haben wir uns bei Liedern abgewechselt. Das war in Schwetzingen, glaube ich, auch noch hauptsächlich der Fall. Und peu à peu kam dann aber das dazu. Ich glaube, den Anfang machten die beiden Balladen Der Zwerg und Erlkönig, dass wir da Rollen verteilt haben. Und ich habe beim Zwerg bei einer Probe für ein Vorkonzert vor Schwetzingen in Aschaffenburg, da habe ich eine zweite Stimme improvisiert. Bei der Stelle, die mit der Milch des Himmels blass durchzogen. Und dann haben mein Vater und Michael gesagt, das machst du im Konzert auch. Ich glaube, meinem Vater schwebte das schon vor auch, dass man Lieder zweistimmig bearbeitet. Er kann es nur nicht, sagt er ganz ehrlich. Und ich kann es oder traue mich das und Michael kann es auch. Und deswegen haben wir das dann gemacht. Wir haben nach Liedern gesucht, die sich anbieten. Im Abendrot von Schubert, Nacht und Träume. Fischers Liebesglück heißt das. Also eher ruhige, beschauliche Lieder, wo wir auch aus künstlerischer Sicht jetzt nicht denken, das ist ein Sakrileg, das was wir hier machen. Also wir verfälschen damit diese Perspektive des lyrischen Ichs, sondern wir geben ihm einfach nur einen anderen Klang. Und es kommt uns zugute, auch da kommt wieder das historisch Informierte, dass Schubert teilweise selber Lieder ein- und vierstimmig komponiert hat. Eins ist Widerspruch, ein Lied, das auch auf unserer CD zu finden ist, hat eben in der dritten Fassung, in der zweistimmigen. Es gibt von Franz Schubert ein Lied der Mignon, Nur wer die Sehnsucht kennt. Und es gibt denselben Text vertont für 5 Männerstimmen. Also da stellt sich auch die Perspektive, ist das jetzt weiblich oder männlich, die stellt sich dann plötzlich ganz anders. Mhm. Sowieso im gesamten Liedschaffen stellt sich diese Genderfrage eigentlich nicht. Sänger im 19. Jahrhundert haben Frauen Liebe und Leben gesungen und Sängerinnen Winterreise und Dichterliebe. Das war das Normalste von der Welt. Aber darauf kommt es jetzt beim Vater- und Sohn-Programm nicht an. Wir sind beide Männer und beide Tenöre. Und die Stimmen klingen zusammen einfach wirklich schön. Und das ist nicht eitel, dass ich das finde. Die Musik klingt natürlich anders, wenn sie von 2 Stimmen gesungen wird, aber wir phrasieren so ähnlich und wir umspielen die Stimmen und teilweise ist es dann auch so ein bisschen ein Spiel mit den Realitäten, dass man nicht mehr weiß, wer ist jetzt oben und wer ist unten und uiuiui, alles dreht sich. Irre sein an mir und dir ist eine Textzeile aus dem Abendrot. Das ist so ein bisschen auch so ein Subtext des Programms.
Und mit welchem Klavierbegleiter könnte man sowas besser realisieren als mit Michael Geest, der ja auch diese Freiheit hat?
Ja, ne? Wahrscheinlich also nur mit ihm.
Eigentlich. Ideal. Ne?
Ja, genau.
Michael Geest hat mit ihrem Vater bei unserem Festival Rhein Vokal, bei dem sie übrigens ja demnächst die Eröffnung singen, und zwar genau in einer Woche, das Eröffnungskonzert in Koblenz, das nur am Rande, hat vor ein paar Jahren mit Michael Geest einen Kurs gemacht im Rahmen von Rhein Vokal, wo es auch um Improvisation in der Liedbegleitung ging. Ein ganz ungewöhnlicher Ansatz eigentlich. Da denkt man, der Liedbegleiter spielt genau das, was da ist. Aber diese Freiheit, sich zu nehmen, auch damit zu spielen, was da ist, das, glaube ich, hat gerade Michael Geest sehr zur Perfektion getrieben, sage ich jetzt mal, oder einfach weiter vorangebracht. Ja. Und insofern ist er für diese CD, glaube ich, ein ganz, ganz idealer Partner.
Ja, und das ist, auch wenn Michael das von sich nie sagen würde, weil er überhaupt nicht historisch informiert ist. Null. Das ist ihm Schnuppe. Er ist einfach himmelschreiend kreativ und generiert die Motivation aus der Möglichkeit, dass es ja auch anders hätte sein können. Und dass ein Komponist selber, weil vielleicht, oder er ist ja selber Komponist, jeder Komponist, wenn er ein Stück Jahre später anfasst, verändert da was. Das zeigt die Geschichte aller Musikwerke, die wir kennen. Bachs Johannespassion, Wagners Fliegender Holländer, Tannhäuser, um Gottes Willen. Mozart fügt Klarinettenstimmen hinzu, bei der G-Moll-Symphonie zum Beispiel. Man könnte jetzt zig weitere Beispiele finden. Schubert-Lieder, im Allgemeinen, wenn Schubert sie angefasst hat, hat er sie verändert. Und zwar auch die Klavierbegleitung. Ja, er hat ein kleines Vorspiel hinzugefügt oder er hat mal eine Punktierung anders gesetzt. Oder, und das ist ein sehr, sehr interessanter Fall, und ich lade jeden Pianisten ein, sich diese beiden Lieder anzuschauen, oder das eine Lied vor allem, Jägers Abendlied, einmal in der Originaltonart D-Dur, einmal in der für Johann Michael Vogel transponierten Fassung in A-Dur. Die gibt's gedruckt in der Schubert-Gesamtausgabe. Und im Klavier ist die Akkordschichtung geändert, von Schubert supervisiert. Also es sind nicht mehr Sechsten, die da chromatisch hochwandern, sondern es sind Terzen, weil sonst brummelt. Wirklich, weil das Klavier da einfach nicht mehr so schön klingt, eine Quarte tiefer in Sechsten. Es ist einfach zu tief gelegt, deswegen wird die Terz oben drüber gelegt. So hat Franz Schubert selber seine Musik betrachtet. Natürlich, wer sind wir, dass wir das auch dürften, könnten wir jetzt fragen. Ich meine, eigentlich müssen wir. Mit Demut, aber eigentlich müssen wir das kritisch hinterleuchten. Ich habe einen Rückertabend gegeben mit dem Pianisten Rudi Spring, der die Stimmführung bei Du bist die Ruh, ein weiteres sehr bekanntes Schubert-Lied, geändert hat in der Klavierbegleitung, weil sich das sonst ganz unschön reibt mit der Tenorstimme, nicht mit der Sopranstimme. Mit der Tenorstimme ist es wirklich eine kleine Sekunde, die sich reibt. Also legt er das in eine andere Ebene. Und es klingt tatsächlich besser. Und ich wette, Schubert hätte ihm gedankt dafür. Würde ich jede Wette eingehen. Da geht es ja nicht darum, dass man die Aussage des Stücks verändert oder wie Franz Liszt eine Paraphrase drüber schreibt. Auch das war vollkommen im Zeitgeschmack der damaligen Zeit. Sondern es geht darum, dass man sich selber Gedanken macht als Interpret.
Und es geht auch um einen lebendigen, weiterlebenden Umgang mit diesem Genre, mit dieser Gattung Lied, die ja dauernd für tot erklärt wird und die für steif und antiquiert und verstaubt erklärt wird.
Eigentlich die lebendigste aller Musikformen.
Ja. Also und wenn man da so dran gehen kann und möchte, dann finde ich das durchaus legitim, in dem Sinn, dass man eben durchaus natürlich die Hochachtung vor dem Werk nicht verliert, aber dennoch damit umgeht. Und ich glaube, jeder Musiker und eben Schubert und Schumann und alle waren ja Musiker, würde sowas gut heißen, dass man mit seiner Musik umgeht.
Als quasi künstlerisches Patenkind von Michael Gees, das ich nun mal bin, weil ich ihn so lange kenne, sage ich an solchen Stellen immer, dass es nicht nur um die Werktreue geht, sondern auch um die Wirktreue. Dass man sich damit auseinandersetzen muss mit der Frage, wie wirkt denn das, was ich da mache? Und wirkt es jetzt dann fest oder wirkt es flüssig? Ja? Vielleicht darf ich das kurz selber einflechten. Das ist der Grund dafür, warum ich dieses CD-Projekt Pantarei ins Leben gerufen habe, um aufzuzeigen, dass Musikwerke fließen, dass sie Veränderungen unterworfen sind, de facto, und es auch heute noch sein dürfen. Ich versuche mich ganz kurz zu fassen. Da ging es um Winterreise von Wilhelm Müller und Franz Schubert. Ich fange deswegen mit Wilhelm Müller an, weil Wilhelm Müller ja den Text geschrieben hat und Franz Schubert den erst vertont. Weil eigentlich sagt man immer zuerst Winterreise von Franz Schubert. Natürlich kann Wilhelm Müller dankbar sein, dass Schubert das aufgeschrieben hat. Dass Schubert Wilhelm Müller verändert, das ist bei vielen Notenausgaben schon nicht mehr angemerkt. Dass der Verleger Tonarten verändert in Rücksprache mit Schubert oder Schubert die verändert, auf Bitten des Verlegers vielleicht, ist auch bei späteren Notenausgaben kaum mehr angemerkt. Man muss sich wirklich gut informieren, um das herauszufinden. Dass Winterreise im 19. Jahrhundert nach Schuberts Tod zum ersten Mal in Konzerten aufgeführt wurde, und zwar nicht als Zyklus, sondern mit Klavierstücken versetzt, das finde ich interessant. Mhm. Und dass ein Hans Zender sich 1993 hinsetzt und eine komponierte Interpretation der Winterreise schreibt, ist keine Gräueltat oder keine Banalität, wie Eleonore Bühning das geschrieben hat in der FAZ, in einer Besprechung dieses Werkes, sondern es ist eine künstlerische Notwendigkeit, sich mit Stücken so auseinanderzusetzen. Es muss ja nicht jedem gefallen, aber es ist eine künstlerische Notwendigkeit, dass man das tut. Und kein Mensch muss sich dafür rechtfertigen, dass er das tut. Weil entweder es gibt ein Publikum dafür oder nicht. Und Zender Winterreise ist ein Stück, was mir so am Herzen liegt. Und trotzdem habe ich vollstes Verständnis dafür, wenn jemand sagt, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Vollstes Verständnis. Ich habe ja nicht die Wahrheit für mich gepachtet. Sondern, ich sage nur, ich bin dankbar für diese Bereicherung. So, und in diesem Projekt Pantarei, das liegt jetzt gerade ein bisschen auf Eis, weil es sind immer Entwicklungen, die man nicht vorhersehen kann, wie zum Beispiel das mit der Professur und dass ich jetzt dann demnächst für ein anderes Label anfange aufzunehmen. Deswegen ist jetzt dieses Winterreiseprojekt gerade ein bisschen solitär, aber trotzdem hat dieser Ansatz, dass man das aufweist, wie so ein Stück zu leben begonnen hat und was es für einen Lebenslauf genommen hat, dass er trotzdem das Potenzial in Zukunft weitergeführt zu werden, ob von mir oder von anderen, das muss man noch sehen.
Auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Medienplattform für Aufführungspraxis, so haben Sie das, glaube ich, genannt. Und das ist eine Form, die zeigt, dass eben diese Auseinandersetzung mit dem Liedschaffen so überhaupt nicht antiquiert sein muss. Also das hat in diese Medienplattform, zeigt ja auch schon, dass wir mit ganz modernen Kommunikationsmitteln da jetzt rangehen können. Das steht im Internet, ist für jeden anklickbar und für jeden einsichtig, also nicht nur für so einen gehobenen Kreis von Wissenschaftlern oder von Leuten, die sich eh damit auseinandersetzen. Ja. Also insofern finde ich es sehr, sehr schön und ich hoffe, dass Sie oder auch jemand anderer und jemand anderer das weiterführen, weil ich finde das einen wunderbaren Ansatz und das gibt es bisher so meines Wissens auch nicht und die Idee war toll, die Sie da initial hatten und das sollte auf jeden Fall, ich sage das jetzt mal so bestärkend, weitergeführt werden.
Dankeschön.
Wir hören, bevor wir da vielleicht nachher auch nochmal kurz drauf kommen, denn Sie werden ja mehrere CDs in der nächsten Zeit dann auch eben veröffentlichen, auch noch neu aufnehmen. Zunächst mal aus der CD Father and Son mit Christoph Brigadier und Julian Brigadier und Michael Gees am Klavier, das Nachtlied von Robert Schumann. Aus der CD Father and Son, also Vater und Sohn, hörten Sie Christoph Brigadier und Julian Brigadier zusammen mit Michael Gees am Klavier im Nachtlied von Robert Schumann in der Bearbeitung für zwei Singstimmen und Klavier, die Julian Brigadier gemacht hat. Herr Brigadier, wir haben gerade vorhin schon mal über das Projekt Pantarei gesprochen, über diese Medienplattform, die Sie ins Leben gerufen haben, um editorische Fragen, um Aufführungspraxis zu diskutieren, um Fakten zu sammeln, um eine Wissensplattform sozusagen rund um das Lied als eine zentrale Gattung auch Ihres Schaffens zu generieren. Daraus entstehen dann ja auch wiederum CD-Projekte, wie beispielsweise jetzt die Zendersche Winterreise.
Richtig, genau, die habe ich vor einem Jahr in Verbund mit zwei weiteren CDs, einmal der Rezitation der Winterreisegedichte durch Lotte Lehmann und einer Version mit Klavier, die eine historische Aufführung von Clara Schumann und Julius Stockhausen nachvollzieht, aber kreativ nachvollzieht, also nicht widerspiegelt eins zu eins. Da gab es eine Dreierbox mit eben auch der Zender Winterreise, aber im Eigenverlag nur im deutschsprachigen Raum. Das habe ich selber verlegt und habe mich in die Handelskammer eintragen lassen und dieser Online-Shop, der wird von der Studentin betreut und das klappt alles ganz gut. Aber ansonsten gibt es eben da keine Vertriebswege. Deswegen bin ich sehr glücklich, dass das Label Alpha Classics aus Paris beschlossen hat, mit mir nicht nur eine Winterreise wieder zu veröffentlichen, sondern auch weitere Aufnahmen in Zukunft auf den Markt zu schicken. Aber bin wahnsinnig froh, dass der Direktor Didier Martin gesagt hat, lass uns als erstes Stück die Zender Winterreise international auflegen. Die Aufnahme findet er klasse und Hans Zender glücklicherweise auch. Das ist ja bei Komponisten, die noch leben, kann man ja auch Angst haben davor, was Sie das dazu meinen, stimmt. Gerade weil ich ja auch über seinen Text hinausgehe und eben die Schubertschen Textveränderungen auf Wilhelm Müller zurückführe und da war er glücklich, aber ganz dankbar. Das ist toll. Mhm. Wenn die Komponisten noch leben, erfährt man dann, dass diese Kritik, die ich ja quasi an seinem Stück übe, dass die dankbar aufgefasst wird. Mhm. Dass er sagte, das wusste ich gar nicht, dass es da diese Änderungen gab. Und das ist ja toll, wenn das doch passt. Klar, machen Sie das doch. Es muss ja auch zu Ihrer Winterreise werden. Das ist ja nicht mehr meine. So viel zum Verlauf von Kompositionen. Also die Zender Winterreise wird glücklicherweise bei Alpha Classics noch in diesem Jahr international veröffentlicht. Und dann folgen auch schöne weitere Projekte, die eben zumindest, also in allererster Linie das erste Projekt, was ich dann wirklich aufnehmen werde, in Kooperation mit dem Südwestrundfunk in Stuttgart und mit Eric Lesage an einem historischen Blüthnerflügel von 1856. Die informierten Zuhörer wissen schon, dass 1856 das Todesjahr von Heine und von Robert Schumann ist und dass wir gemeinsam eine Dichterliebe aufnehmen werden, die aber, sonst würde es eben nicht das Pantarei-Siegel verdienen und es wird dann hoffentlich hinten drauf gedruckt, so eine Art Gütesiegel. Auch da gibt es dann musikhistorische Ansätze, die ich an die Dichterliebe mache, künstlerisch-musikhistorische. Nämlich zum Beispiel, dass ich nachvollziehe, das passt dann zum Clara Schumann-Jahr 2019, dass Clara Schumann, wenn sie Dichterliebe aufgeführt hat, zwei Kreisleriana-Sätze in der Mitte gespielt hat. Und zwar anknüpfend an das Kreisleriana-Zitat, was Robert komponiert am Ende von Und wüssten's die Blumen, die Kleinen. Sie hat ja selbst zerrissen mir das Herz. Und dann kommt dieses stürmische Klaviernachspiel, was ein Zitat ist aus der Kreisleriana. Und bei uns folgt dann eben tatsächlich der erste und der zweite Satz aus der Kreisleriana, bevor es dann mit Das ist ein Flöten und Geigen weitergeht. Und da bin ich dem Bärenreiter Verlag sehr dankbar. Es soll jetzt auch wieder keine Werbung sein. Auch dichterliebe Noten findet man ja im Internet. Ich kaufe mir ab und zu ganz gerne auch Noten noch selber. Gerade wenn es Verlage gibt, die musikhistorische Arbeit leisten.
Ja, richtig. Editorisch wertvolle.
Und es gibt neue Ausgaben der Schumann-Liedzyklen. So schön grün bei Bärenreitern. Die sah ich im Regal stehen. Und ich hatte damals schon den Plan, Dichterliebe aufzunehmen. Das ist 3 Jahre her. Hab diese Noten durchgeblättert und dann waren im Anhang Auszüge aus dem Autograph. Und ich dachte, na toll, was machst du jetzt? Weil ich nicht mehr wusste, was ich jetzt singen soll. Ja, ich dachte immer, das ist so, hatte diese Form. Ich wusste um diese 4 Lieder, die rausgefallen sind, das ist bekannt. Aber dass im Autograph, also in der Ersthandschrift, es rhythmische Schattierungen gibt, die meiner Meinung nach viel interessanter sind als das, was heute das Notenbild widerspiegelt. Mhm. Das, und das ist das Größte, wenn man an das erste Lied im wunderschönen Monat Mai der Dichterliebe denkt, denkt man unweigerlich auch an diesen sehr sehnsuchtsvollen Vorhalt. Da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen. Der ist nicht von Robert Schumann. Der steht nicht in den Noten. Im ersten Autograph steht er nicht drin. Ich vermute, das weiß ich nicht, das vermute ich. Ich hoffe, dass ich es irgendwann weiß, weil irgendeine Quelle auftaucht, die das belegt, dass entweder, vielleicht war es sogar Pauline Garcia, beziehungsweise Pauline Viardot, die mit der Clara Schumann sehr befreundet war und im Hause Schumanns ein- und ausging, dass sie dieses Lied im Haus gesungen hat und nach ihrem Gusto gesungen hat und eben diese Vorhalte eingefügt hat. Und Robert sagte, ja, das ist es. Ja, so stelle ich mir das vor.
Ja,
und es gibt im Verlaufe der Dichterliebe einige Phrasen, wo die Liebhaber der Dichterliebe aufhorchen werden, dass ich es anders singe. Ich habe, das kann ich ruhig vorwegnehmen, ein ganz tolles Interview gelesen mit Mark Padmore, der Dichterliebe aufgenommen hat und auch ein sehr informierter Sänger ist, der dann gesagt hat, es gibt bei Ich grolle nicht diese Stelle, wo die hohe Note die Stichnote ist und Robert Schumann eigentlich klar sagt, nee, du bleibst da unten als Sänger. Aber es gibt diese Stichnote, das hohe H. Ich sah die Schlange, die dir am Herzen frisst, ich sah mein Liebster, du elend bist. In der Klavierstimme wird nämlich diese Oberstimme mitgespielt. Das kommt in der Dichterliebe nochmal vor. Und zwar bei Dein Angesicht so lieb und schön, was rausgefallen ist. Dass die Klavierstimme die Oberstimme übernimmt und der Sänger bleibt. Das kommt auch vor bei Wenn ich in deine Augen sehe. So werde ich ganz und gar gesund. Es gibt eben 3-mal diesen Fall, dass die Klavierstimme die Melodie nach oben übernimmt und der Sänger bleibt. Und noch dazu bei diesem Lied, ich erzähle gleich, warum ich Mark Padmore erwähnt habe, noch dazu zielt die Textphrase auf, ich sah mein Lieb, wie sehr du elend bist. Das Elend ist der Höhepunkt des Gedichts. Ja, darauf kommt es an und nicht auf das eigene Herz oder auf ihr Herz. Ich sah die Schlange, die dir am Herzen frisst, ich sah mein Lieb, wie sehr du elend bist. Da zielt alles drauf hin. Und wenn ich das hohe A aber singe als Tenor, dann ist das für jeden Zuhörer der Höhepunkt. Ist mir aber gar nicht so wichtig. So Mark Padmore sagt dann, dass er sich nicht getraut hat, da auf dem D zu bleiben, weil er sonst das Gefühl gehabt hätte, die Leute fragen, warum singst du nicht das hohe A, kannst du nicht. Oder er kommt als Sänger zu kurz. Also in diesem Zwiespalt steckt man dann schon, wenn man das mit wunderlichem Ohr hat, wie göttlich der dieses hohe A da raushaut. Und wie toll das auch ist, in diesem ansonsten so baritonalen Zyklus hohe Töne zu singen, das tut dann auch mal gut. Aber ich glaube, es ist die falsche Stelle. Also ich werde da kein hohes A singen, auch auf der Aufnahme nicht.
Wir werden gespannt lauschen, was in der Aufnahme passiert und werden dann das Ergebnis hören. Noch in diesem Jahr oder zumindest
nächstes Jahr.
Anfang
zum
Clara
Schumann-Jahr
2019.
2019. Jawohl.
Wir hören jetzt eigentlich etwas, was wieder zurückweist, aber zum Ende der Sendung finde ich das sehr, sehr schön. Ihre Lieddebüt-CD 2014, An die Geliebte heißt die und so heißt auch das Lied von Hugo Wolf, das wir jetzt gleich hören werden, mit Christoph Schnackertz am Klavier und mit Julian Brigadier als Tenor. Warum damals diese Zusammenstellung als Debüt-CD? Sie haben es vorhin schon mal kurz erwähnt.
Ich habe das eingangs erwähnt, dass ich eben nicht Schubert und Schumann aufnehmen wollte. Das war mir klar.
Eine Programmalbum machen wollte
ich. Genau, ich wollte einfach zeigen, was heißt, ich wollte eigentlich nicht zeigen. Wenn ich was hätte zeigen wollen, dann hätte ich eine Müllerin aufgenommen. Ich wollte einfach nur eine schöne CD aufnehmen, die verschiedene Facetten des Liedgesangs aufweist, und zwar auch musikhistorisch. Das eine ist die Geburtsstunde des Liedes mit Beethoven, also des romantischen Kunstliedes, Ferne Geliebte, erster Liedzyklus. Und dann so der Spätherbst oder sagen wir mal der goldene Herbst des Liedes mit Hugo Wolf und Richard Strauss, Ende des 19. Jahrhunderts. So diese Spange, die wollte ich aufmachen, um quasi dann das Tor zu öffnen für die zweite Platte, die dann erfolgte, mit einer Schubert-CD, mit einer bisschen anderer Besetzung, mit einer Trio-Besetzung, mit Gitarre, Flöte und Bariton. Und jetzt der jetzt folgenden Schumann-Platte. In meinem Kopf war schon klar, dass ich auch Winterreise und ich möchte auch mal eine Müllerin aufnehmen, auch mal einen Schwanengesang. Aber es war mir wichtig, dass ich Spaß an der Platte habe und nicht die ganze Zeit denke, oh Gott, jetzt nehme ich da eine Müllerin auf und dann schreiben sie alle. So. Sondern hoffe ich noch sagen zu dürfen, sowohl was dieses Liedprogramm angeht, als auch was Bach-Evangelisten angeht, ich habe das beides leider sehr, sehr wenig in Deutschland gesungen. Sowohl Bach-Evangelist, singe ich viel mehr in Frankreich und im Ausland, auch wenn wir vorhin einen Auszug aus Ansbach gehört haben, die Evangelisten, die ich in Deutschland gesungen habe, kann man an einer Hand abzählen. Ein Weihnachtsoratorium ist eine Ausnahme, weil ich das jedes Jahr an der Hamburgischen Staatsoper singe, mit Neubayer Ballett. Ich würde mir wünschen, vor muttersprachlichem Publikum Bach-Evangelisten zu singen zum Beispiel. Das war mir bisher nur in München vergönnt eigentlich, ja, und mit Ausnahmen der Kölner Philharmonie auf Tournee mit Ensembles oder in der Alten Oper in Frankfurt. Aber eben noch nicht wirklich häufig, würde ich gerne mehr tun. Und auch dieses Liedprogramm durfte ich noch nicht so häufig singen. Schade, wir haben das dann im Zuge der CD-Veröffentlichung zwar gemacht bei kleineren Veranstaltern, aber heute stehe ich drüber, aber damals habe ich das ein bisschen traurig gemacht, dass ich mir so viel Mühe gebe mit diesem Programm und ich aber das im Konzert nicht wirklich präsentieren darf.
Diese beiden Wünsche schicken wir jetzt über den Äther. Jetzt hören wir An die Geliebte von Hugo Wolf mit Julian Brigadier und Christoph Schnackerts. Hugo Wolf an die Geliebte, eines der Mörike-Lieder für Tenor und Klavier mit Julian Brigadier und Christoph Schnackerts. Das war ein Ausschnitt aus der Lieddebüt-CD 2014 von Julian Brigadier. Und das war auch die Sendung zur Person mit Julian Brigadier, heute als Studiogast. Ja, Herr Brigadier, danke für Ihre Musikauswahl und auch danke dafür, dass wir heute über Sie persönlich sprechen durften.
Danke, Frau Fallenstein, danke fürs Gespräch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie die letzten beiden Sendestunden noch einmal nachhören möchten, so ist dies im Internet jederzeit möglich. Sie finden die Sendung in der Podcast-Fassung ab jetzt auf unserer Seite swr2.de und selbstverständlich auch in der neuen SWR2-App. Und Julian Brigadier können Sie am nächsten Sonntag vor Ort im Konzert oder live in SWR 2 hören. Am 8. Juli um 17 Uhr im Eröffnungskonzert des Festivals Rhein-Vokal 2018 in der Rhein-Mosel-Halle Koblenz oder im SWR 2 Abendkonzert, wo wir den Auftakt der diesjährigen Rhein-Vokal-Saison ab 20.03 Uhr zeitversetzt live übertragen. Mit der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern unter der Leitung von Michael Sanderling singt Julian Brigadier Orchesterlieder von Hector Berlioz, Franz Liszt und Franz Schubert in Bearbeitungen von Berlioz, Max Reger und Anton Webern. Hier im Programm geht es nun weiter mit den Nachrichten und danach mit aktuellen Buchtipps im Magazin SWR 2 Lesenswert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und verabschiede mich. Am Mikrofon war für Sie Sabine Fallenstein.
Vom Wasser haben wir gelernt, vom Wasser.
Wir laden Sie ein. Rheinvokal, das Festival am Mittelrhein. Vom 8. Juli bis 26. August zwischen Bingen und Remagen. Unter anderem mit Julian Brigadier, Christiane Oelze, Theater of Voices, Schauspielerin Mechthild Großmann und dem SWR Vokalensemble. Rheinvokal, das Festival am Mittelrhein. Vom 8. Juli bis zum 26. August. Die ganze Ausdruckspalette menschlicher Stimmen vor dem Panorama einer einzigartigen Kulturlandschaft. Informationen im Internet. swr2.de und rheinvokal.de. Lust auf Kultur. SWR 2.
Das oder nichts.